Ja, ich dachte, ich probiere mal etwas aus, auch um mich ein bisschen selber herauszufordern, nämlich einen Side-Podcast, zumindest einen Teil davon, von unterwegs aufzunehmen. Der Side-Podcast ist ja vor allen Dingen dafür da, um Podcast über den Mini-Podcast zu sein. Aber ich will heute mal, weil ich darum gebeten worden bin, kurz etwas zu meinem eigenen Setup sagen, wie ich denn diese Studie über die KZU-Mafia überhaupt organisiere. Also es ist, wie glaube ich, man immer an so einer Stelle sagt, wenn man gefragt wird, eigentlich nicht großartig bemerkenswert, was abgeht. Im Prinzip besteht der Ablauf bei mir aus, wenn ich es jetzt richtig erinnere, aus 4 Teilen. Das ist zum einen, versteht sich natürlich Twitter selbst. Also ich teile dort öffentlich meine Meinung mit und meine Beobachtung mit, nehme an den Überlegungen dessen Teil, was diese Internetsoziologen namens KZU-Mafia dort sagen und erzeuge so Feedback-Schleifen, die Interessantes über die KZU-Mafia selber mitteilen. Und das nehme ich dann, verwurste es wieder in meinem Sinne und schreibe es entweder auf Twitter oder auch woanders hin. Also dadurch, dass die KZU-Mafia im Wesentlichen ja auf Twitter stattfindet, ist es natürlich so, dass das ein wichtiges Arbeitsinstrument ist und man muss sich dort eben ein bisschen auch auskennen, wie man das benutzt und so weiter. Ich nutze für Twitter 2 Apps im Prinzip, also einmal die Webseite ganz normal auf meinem Rechner und dann Tweetbot. Und Tweetbot und die Twitter-App nutze ich auch auf meinem Rechner. Das ist das Erste. Dazu aber vielleicht an anderer Stelle mehr. Das Zweite ist, ich habe natürlich das Blog, da schreibe ich auch. Ich hatte jetzt die Tage einen Zwischenstand zu meiner Studie formuliert, wo ich so in Langform mal ausformuliert habe, zumindest teilweise ausformuliert habe, was mir so wichtig erscheint und welche Phänomene sich so grundsätzlicherweise dort ergeben und wie das System KZU-Mafia, wenn man mal so sprechen will, denn meiner Meinung nach funktioniert oder der Prozess, also wie das funktioniert insgesamt, meiner Meinung nach. Schließlich gibt es noch drittens den Podcast, den Mini-Podcast natürlich, wo ich, das war ja ursprünglich mal etwas anders gedacht, aber ich bin da ja auch plastisch genug, um mich darauf einlassen zu können, dass ja, ich eigentlich, wenn ich alleine mit mir rede, 20 Minuten über ein Thema, was dazu passt, spreche. Aber es hat sich jetzt eigentlich sehr herauskristallisiert, dass ich einfach mit anderen Leuten spreche aus der KZU-Mafia. Und wir verschiedene Themen besprechen. Es können auch immer mal wieder gleiche Leute sein. Ich hatte Bertrand Terrier zum Beispiel jetzt schon 2-mal im Podcast. Und es gibt keinen Grund, nicht anzunehmen, dass das bei anderen nicht ähnlich verlaufen kann. Und schließlich gibt es noch eine Art Zettelkastensystem, ein Notizensystem, welches ich habe. Ich habe ursprünglich einen Zettelkasten gehabt, der auf IkiWiki basiert. Das ist so ein Wiki-System, was verschiedene Vor- und Nachteile hat. Das jetzt im Einzelnen, das kann ich dann in einem anderen Kapitel vielleicht nochmal sagen. Und heute benutze ich im Wesentlichen TiddlyWiki. Dazu dann aber auch nochmal im Einzelnen. Ja, und da schreibe ich nun nicht mehr ganz so orthodox vielleicht, wie man das für Systemtheoretiker oder Quatsch für Zettelkastenbenutzer kennt, meine Notizen auf und verwalte dort mein privates Wissen und mein privates Aussagensystem, auch Theorie über die KZU-Mafia genannt. Jo. So. Jetzt zu Hause etwas ruhiger. Also als nächstes kurz was zu Twitter. Wie schon im Überblick kurz gesagt, also ich nutze Twitter auf 2 Geräten hauptsächlich. Das ist einmal mein privater Rechner zu Hause, mein Laptop. Dort habe ich einerseits Tweetbot installiert und dann benutze ich Twitter noch über die Website. Gerade die Suchfunktion ist einfach wichtig für mich, weil wenn mir irgendetwas in irgendeinem Tweet-Thread einfällt, dann will ich das natürlich gerne ergänzen. Ja, und bei Tweet-Threads sind wir auch schon bei einem wichtigen Werkzeug für mich. So wie ich das mit der KZU-Mafia mache, ist es nämlich so, dass ich versuche, möglichst interessante Tweets, die mir irgendwie exemplarisch erscheinen, zu sammeln. Das mögen auch meine eigenen Tweets sein. Probiere dann das, was dort steht, im Hinblick auf meinen eigenen Begriffsschatz, der ja inzwischen auch reichhaltig ist, irgendwie auszuwerten. Und wie das meistens funktioniert ist, irgendjemand schreibt irgendwas, ich habe ein Aha-Erlebnis und denke, aha, das ist doch sehr interessant und das passt doch sehr gut zum Hashtag Dummheitsvermutung zum Beispiel. Und dann schaue ich nach irgendwie, was habe ich bisher vielleicht schon über Dummheitsvermutung geschrieben, wie passt das zusammen, kann man dazu was sagen, wie passt das wiederum dann an anderes ran und so weiter. Und so spinnen sich dann meistens relativ schnell verschiedene Tweets zu einem Thread zusammen. Und durch die vielen Verlinkungen zu anderen Threads ergibt sich halt eher ein Gewebe als ein einzelner roter Faden. Und auf diese Weise schaffe ich zwei Sachen. Zum einen bekommen Tweets, die interpretiert werden, zum Beispiel als dem Hashtag Dummheitsvermutung zugehörig, ein größeres Gewicht, weil sie nämlich gleichzeitig auch Einstiegspunkte in ältere Tweets von mir selbst sind meistens. Und andererseits erfüllen sie ein Kriterium für die Teilnahme an der KZU-Mafia, würde ich mal unterstellen, nämlich die Arbeit an der Sprache, an der begrifflichen Sprache, was eben ja Hauptforschungsaufgabe ist, weil man das eben auf ja, Twitter im Wesentlichen macht. Also man entwickelt ad hoc in vielen Fällen Begrifflichkeiten für bestimmte Phänomene, die sich eben im Netz ereignen, könnte man sagen. Also irgendjemand schreibt irgendwas, das muss in anderen Fällen auch nicht unbedingt direkt aus der KZU-Mafia stammen und interpretiert das irgendwie in eine bestimmte Art und Weise und findet, dass sich in diesem Tweet also irgendetwas mitartikuliert, was sehr interessant ist. Und dann wird das eben zitiert im Tweet und wird dann darauf hingewiesen, nicht selten auch mit einer Spitze versehen. Also nicht selten irgendwie, ja, das ist ja Quatsch oder das ist blöd. Und so, wenn man das so macht, dann ergibt sich daraus ja gar nichts. Oder das ist irgendwie dumm, weil das wiederholt ja eigentlich bloß schon längst bekannte Probleme, anstatt sie zu lösen oder die Lösungen, die sind gar keine richtigen Probleme und so weiter. Solche Sachen halt gibt es öfters mal zu lesen. Gibt natürlich noch viel mehr Phänomene, aber so in der Art. Und in ganz ähnlicher Weise wie bei mir auch, wird einfach begrifflich dort gearbeitet. Das heißt, ich probiere das auch so gut es geht zu beobachten. Zum einen habe ich natürlich meine eigene Timeline, die inzwischen sich fast nur noch aus KZU-mafiösen Strukturen besteht. Nicht, dass alle in meiner Timeline selbst jetzt zur KZU-Mafia zugehörig sind, aber doch zu einem großen Teil. Und dann habe ich noch eine private Liste, die KZU-Mafia heißt, in der ich also Leute eintrage, die meiner Meinung nach sich mit KZU beschäftigen und irgendwie zur KZU-Mafia gehören. Aber die ist zugegebenermaßen auch schlecht gepflegt. Was es sonst noch gibt, dazu kommen wir dann vielleicht noch im Falle des Wikis dann später, ist natürlich, dass ich auch probiere, Tweets als wichtiges Arbeitswerkzeug für die forschende Arbeit an der Sprache eben auch in meinem Wiki zu verlinken und so weiter. Aber dazu etwas später dann mehr. Ja, also Twitter hat den großen Vorteil, man kann von überall drauf zugreifen als Gegenstand oder als Umwelt, als Environment für das Medium, um was es mir geht, nämlich das KZU-Mafiöse oder die KZU-Mafia als einen Ausdruck davon, ist von überall zugänglich, auch von unterwegs, auch vom Bus, auch auf der Toilette, auf Arbeit oder so etwas. Deswegen ist das eine sehr schöne Situation. Ja, soweit das. Und jetzt habe ich natürlich den Fehler gemacht, überhaupt nichts dazu zu sagen, wie es denn auf dem iPhone funktioniert. Grundsätzlich ist das, was ich vorher gesagt habe, natürlich allgemein richtig, aber ich nutze Twitter eben nicht nur auf dem Laptop, sondern eben auch auf meinem iPhone. Das ist ein iPhone 6S und da ist auch die Tweetbot-App installiert, also die gibt es sowohl für den Mac, den ich habe hier, MacBook Pro, als auch für iOS. Und auf meinem geliebten Smartphone, das ich überall mit hinschleppe, habe ich eben Tweetbot installiert, aber eben auch die Twitter-App. Das hat auch wieder ähnliche Gründe wie schon auf dem Laptop, dass man dort die Suche besser verwenden kann. Und es hilft mir eben auch, den Kontext zu wechseln, wenn ich gerade probiere, unterwegs oder in einer anderen Situation einen Thread zu schreiben. Denn um das zu tun, muss ich natürlich auch irgendwie mal Tweets nachgucken können und deren Links finden, damit ich das verlinken kann im Thread und so weiter. Und wenn ich das nur mit einer App machen würde, dann geht das eben nicht, weil dann müsste ich eben den Tweet verlassen und schließen und irgendwie speichern und das wäre alles viel zu kompliziert. Also nutze ich da beide Apps publiziere aber im Wesentlichen dann doch über die Tweetbot-App eigentlich sowohl auf dem Laptop als auch auf dem Rechner. Es kommt ganz selten auch mal vor, das sei ja auch noch gesagt, dass ich vom Arbeitsrechner auch mal was tweete, weil ich gerade arbeitstechnisch sowieso auf Twitter irgendwelche Informationen nachgucken muss. Dann kann es sein, dass ich das auch mal mache. Aber sehr, sehr selten. Und natürlich, das sei ja auch noch gesagt, Twitter, die Web-App, die Seite selbst auf dem Laptop und die App auf meinem iPhone ist eben auch deswegen wichtig, weil Direct Messages in Gruppen nicht in Tweetbot funktionieren. Da muss man also auf die hauseigenen Apps zurückgreifen. So, und als nächstes gibt es natürlich noch den Blog und den Podcast. Die sind natürlich sehr miteinander verbandelt, einfach nur deswegen, weil das alles über eine Webseite abgefrühstückt wird und auch aus einem System kommt. Also ich habe einfach, ich habe eine Domain, openmedia.de, auch schon seit Jahren und dort ist ein WordPress-Blog installiert und da liegen im Wesentlichen heutzutage meine Texte, die ich so schreibe, über die KZU-Mafia und anderes, heute sehr wenig Text, ehrlich gesagt, einfach weil mir die Zeit auch fehlt oder vielleicht auch manchmal etwas die Muße. Aber sei es drum, also das Blog gibt es auf jeden Fall und wird auch weiterhin gepflegt und hat natürlich auch viele Entwürfe, die man eigentlich mal fertig machen müsste und so weiter. Aber sei es drum, der Punkt hier ist eigentlich nur der, dass es gibt also einen Blog, auf dem längere Texte veröffentlicht werden, die insofern ergänzend sind, als dass sie eben eine andere Artikulation darstellen, als jetzt ein Podcast oder ein Tweet oder so etwas sein kann. Nämlich eine etwas längere Form. Man kann dort auch mal ein Video verlinken oder irgendwas, das mache ich eigentlich auch selten, aber zum Beispiel so ein Langformtext über meine Studie der KZU-Mafia hätte man natürlich auch irgendwo auf einem GitHub-Gist oder sonst irgendwo veröffentlichen können, aber es ist einfach besser referenzierbar und auffindbar, wenn man da einen Langformhafen hat, auch Blog genannt. Ja, genau, und zum Podcast kommen wir dann gleich. Ja, und weiter geht's mit dem Podcast. Auch der lebt in der gleichen WordPress-Installation wie mein Blog. Das bot sich einfach an, umso weniger muss ich pflegen, umso weniger muss ich warten, also managen in dem Fall. ich nutze zwei Sachen dafür. Das hatte ich auch schon mal in einem früheren Side-Podcast, der damals noch gar nicht so hieß, auch schon mal erwähnt. Also im Wesentlichen funktioniert es so. Ich habe eine WordPress-Installation. Dort ist das sogenannte Podlove-Plugin installiert, was eben es erlaubt, Podcasts mit Feeds und allem drum und dran und noch vielen anderen Bells and Whistles eben in einer WordPress-Installation zu veröffentlichen, zu publizieren und zu verwalten. Dazu kommt noch, dass ich glücklicherweise aus Vorzeiten, ich weiß gar nicht mehr warum, einen Account bei Podseed habe. Das ist ein Dienst, der es mir erlaubt, meine nicht immer ganz kleinen MP3-Dateien für den Podcast auf einem gemeinsamen Server, auf einem CDN abzulegen, was für größere Podcasts vor allen Dingen deswegen wichtig ist, weil es eben Spitzen wegnimmt. Also wenn man einen Podcast veröffentlicht, dann wollen natürlich alle immer sofort die Episode haben und viele Server können das eben nicht leisten. Ein CDN kann das aber. Das kann also dann diese Episoden auch ausliefern, selbst wenn ein einzelner Individualserver das eben nicht mehr könnte. Aber es bietet eben für kleinere Podcasts wie den meinigen eben auch den Vorteil, dass man eben gratis, denn das ist eine gesponserte Infrastruktur, seine Podcast-Dateien hosten kann, was natürlich unfassbar gut ist. Und da freue ich mich sehr drüber und ich stelle auch nicht zu viele Fragen, warum das nach wie vor funktioniert, aber ich bin sehr froh, dass es so ist. Weil ansonsten hätte ich nämlich bald auch das Problem, dass mir der Speicherplatz ausgehen würde. So kann ich aber wirklich im Prinzip jede Woche eine Folge veröffentlichen, solange mir nicht selbst der Saft ausgeht. Bin darüber natürlich sehr froh. Und für mich greift der Podcast in dieses Setup zur Beobachtung von KZU und Dokumentation von KZU insofern ineinander, als dass er mir ermöglicht, Akteure von KZU in einem anderen Rahmen zu hören und mit denen zu interagieren. Denn dieser Medienwechsel, könnte man sagen, diese Veränderung erlaubt nämlich einen etwas anderen Blick. Es artikuliert sich natürlich immer etwas mit, was man vielleicht aus Twitter schon kennt. Klar, logisch. Ist ja so, jedenfalls kann man das unterstellen. Andererseits artikuliert sich aber auch etwas anderes mit, was vielleicht so nicht unbedingt klar war. Und durch diese verschiedenen Artikulationsformen, also Podcast einerseits, Twitter andererseits zum Beispiel, erlaubt es irgendwie einen besseren Blick darauf zu gewinnen, was jetzt eigentlich los ist. So. Insofern ist es ein schönes Werkzeug, um nochmal einen anderen Blick zu gewinnen, nochmal vielleicht ein bisschen einen anderen Zusammenhang zu hören, vielleicht auch ein bisschen mehr Intention mitzubekommen, weil man eben hier auditiv unterwegs ist und also auch Stimme und Erregtheit vielleicht oder Vergnügen oder so etwas eben auch mitbekommt, was sonst eben nicht so ohne weiteres möglich ist. Und witzigerweise ist das eben auch ein diplomatisches Mittel, denn es lässt Leute anders auf meine Tweets reagieren oder auf meine Person oder meine Persona im Netz reagieren, was ein natürlich für mich günstiger Umstand ist, denn klar, als Feldforscher bin ich ein Stück weit ja auch darauf angewiesen, dass die Leute mit mir interagieren wollen, sage ich mal. Also irgendwie mich zumindest ansatzweise charismatisch genug finden und interessant genug finden, als dass sich ein Austausch mit mir lohnt. Ja, das vielleicht zum Podcast. Aber jetzt gibt es ja nicht nur einen Podcast, sondern es gibt ja mehr als einen Podcast. Es gibt ja zwei Podcasts, nämlich den Mini-Podcast, den ich gerade eben beschrieben habe und als den Podcast hingestellt habe. Und dann gibt es natürlich noch den Zeit-Podcast. Was ist die Idee dahinter? Also zum einen ist die Idee, einfach mal auszuprobieren, was passiert, wenn man sich selbst beim Podcasten beobachtet und also das auch als tatsächliches Thema ansieht und eben nicht eigentlich die KZU-Mafia, sondern eben wirklich sich fragt, okay, wie podcaste ich eigentlich? Was bedeutet das? Was macht das? Und welche Unterschiede macht das und so weiter? Also einen anderen Gegenstand tatsächlich zum Fokus hat als der eigentliche Podcast hat und vieles anderes, was ich so mache. Denn das wiederum informiert natürlich auch über die KZU-Mafia und meine Studie. Es lässt eine andere Perspektive zu, die vielleicht sonst verloren gehen würde. Und ich glaube auch, es schafft nochmal die Chance, sich auf das, was gesagt wurde im Podcast, eventuell einzulassen. Und darüber nachzudenken. Also würde man jetzt ein Feldforscher sein, der, keine Ahnung, nach Südamerika fährt und am Amazonas eine Kultur kennenlernen will oder was weiß ich, in ein lebenswissenschaftliches Labor fährt, um dort eben zu studieren, wie Leute wissenschaftlich arbeiten, dann würde man Interviews machen und würde sich das natürlich anhören, das vielleicht transkribieren und sich darüber Gedanken machen, was da gesagt wurde, das probieren in irgendeine Ordnung zu bringen, dass man darüber eine Geschichte erzählen kann. Und in ähnlicher Weise, wenn auch mit anderem Ausdruck, das ist ja nun so, dass wir hier Internet machen und nicht notwendigerweise nur Wissenschaft im akademischen Sinne,
ist das eben ja, der Ausdruck, der sich da ergibt. Also funktioniert mein Setup und so weiter. Genau, das ist die Idee dahinter. Der Side-Podcast selbst kommt leider nicht so häufig heraus, wie ich das gerne wünschen würde, auch weil ich gerne sehen würde, wie der sich selbst weiterentwickelt in seiner Selbstbezüglichkeit, also mit mir im Wechselspiel, welche Gedanken ich mir darüber mache. Denn ich habe das Gefühl, dass da auch eine Menge Potenzial bestünde. Aber naja, es ist halt, wie es ist. Jedenfalls, der Side-Podcast schließt also oder beobachtet den Podcast. Das ist die Idee. Das ist der Versuchsaufbau, den ich probiere auch zu machen. Aber ähnlich wie der Podcast sich ja selbst auch in einem kürzester Zeit zu einem Gesprächspodcast geändert hat und gar kein monologischer Podcast mehr ist, kann es sehr gut möglich sein, dass dieser Podcast hier auch nochmal einen anderen Blickwinkel, vielleicht aufs ganze Setup oder so etwas gewinnt. Naja, wie auch immer. Zeit-Podcast. Ja, und natürlich habe ich wieder mal vergessen, etwas zum Side-Podcast und seinem Setup zu sagen. Also dieser Podcast wird über Anchor aufgenommen, mit absichtlich auch verhältnismäßig wenig Blick auf besondere Ästhetik vielleicht. Also der wird einfach so aufgenommen, wie er aufgenommen wird, nämlich mit meinem iPhone an meinem Ohr und dann einfach veröffentlicht. Deswegen gibt es jetzt hier also auch nochmal kurz den zweiten Teil zum Side-Podcast. Also kurz gesagt, Anchor, ich bin da irgendwie mal drüber gestolpert und Anchor selbst hat sich auch weiterentwickelt, seitdem ich darüber gestolpert bin, seitdem es diesen Side-Podcast gibt. Dahingehend, dass es eben jetzt tatsächlich rein für Podcast machen, schnell machen da ist. Ja, und ich nutze das eben auch genau so, schnell noch einen zweiten Podcast zu machen. Ganz praktisch eigentlich. Anchor. Toll. Da wird vieles mitgemacht. So, und jetzt kommen wir schließlich dann zu meinem privaten Notizensystem, welches nicht öffentlich einsehbar ist. Was gibt es dazu eigentlich zu sagen? Also, ich hatte ja schon gesagt, dass es auf TiddlyWiki basiert. TiddlyWiki ist ein Wiki-System, welches den großen Vorteil hat, aus einer Datei bestehen zu können. Nicht zu müssen, aber zu können. Also die Sache ist die, dass TiddlyWiki ohne Installation auf einem Rechner daherkommt, was für mich auf der Arbeit sehr praktisch ist, weil ich da nämlich nicht ohne weiteres Programme installieren kann. Aber ich kann TiddlyWiki im Browser einfach benutzen und also mein Notizensystem auch auf Arbeit unter eingeschränkten Bedingungen fortführen. TiddlyWiki kann auch auf meinem Smartphone mit einer Zusatz-App namens Quine verwendet werden, die mir also auch erlaubt, dort Notizen zu verfassen und zu ändern und so weiter, was auch sehr praktisch ist. Und auf meinem Heimlaptop, auf meinem MacBook hier, nutze ich eine Variante namens Tiddly Desktop, die ja noch so ein paar extra Bells und Whistles hat und alles ein bisschen praktischer macht. Tiddly Desktop ist im Wesentlichen auch, wie ich TiddlyWiki benutze, genau genommen. Ja, und wie benutze ich das jetzt nun? Also TiddlyWiki selbst hat eine gewisse Philosophie, die überhaupt nicht weit weg ist von dem, wie man auch Zettelkästen in Luhmannscher Manier und anderer Manier kennt. Also ein Tiddler ist im eigenen Sprech im Prinzip die kleinste Informationseinheit, die man sich so vorstellen kann. Und in dieser Weise soll man im besten Falle auch sein Wiki führen. Also man soll gar nicht probieren, große, lange Texte zu schreiben, sondern kleine Texte zu schreiben, kleine Snippets zu schreiben und die dann erst wieder zusammen zu komponieren. Und in ähnlicher Weise mache ich das auch. Das ist übrigens insofern ein interessanter Dreh am klassischen Zettelkastenprinzip, wo man zwar auch in kleinsten Einheiten schreibt, aber das Zusammenführen dieser Texte, also immer nochmal eine extra Operation, kreative Operation braucht. Also nicht, dass man nicht kreativ sein muss, wenn man das zusammen komponiert, aber man kann den Zettelkasten nicht einfach die Zettel zusammenlegen und dann hat man einen neuen Text. Mit TiddlyWiki geht das zumindest im Prinzip. Man nennt dieses Prinzip Transclusion. Und das ist ein sehr mächtiges Prinzip, welches ich selber auch noch exploriere. Aber mir sehr gut in den Kram passt, muss ich sagen. Und
Vielleicht um ein bisschen konkreter zu werden, was also passiert, ist meistens Folgendes. Ich sehe einen Tweet oder einen Link oder stolpere über irgendetwas im Netz, während ich andere Sachen tue und habe dann also verschiedenste offene Tabs mit verschiedensten Informationssnippets, die also alle dann in TiddlyWiki wandern. Und das ist, funktioniert dann so, dass ich dann also verschiedene Schlagworte habe, die meistens ganz intuitiv daherkommen. Ich probiere schon darauf zu achten, nicht doppelte Schlagworte zu verwenden. Also wenn ich das mitbekomme, dann lege ich diese Schlagworte eigentlich auch zusammen. Aber im Prinzip geht es darum, also jede relevante Information, könnte man sagen, oder jedes Datum, was sich irgendwie mir zeigt, als relevant zeigt, in den Kasten zu integrieren. Kasten in mein Wiki zu integrieren. Und da muss noch gar nichts großartig verlinkt sein, erstmal. Das ist eben auch eine schöne Sache. Also man kann einfach schreiben, aufnehmen. Und man muss nicht sofort Folgezettel oder irgendwie einen Punkt finden, an dem man diese Sache einfügen kann. Man kann das tun, man muss das aber nicht tun. Also jeder Zettel, jeder Titler kann erstmal für sich selbst stehen und wird über Tags im Wesentlichen verlinkt, kann aber dann natürlich auch weiter verlinkt werden und so weiter. Aber es muss eben nicht so sein. Also man kann einfach aufschreiben und im Vergleich zu dem Zettelkasten, den ich vorher vor allen Dingen selbst entwickelt hatte, ist das eine enorme Erleichterung, weil es ab einer bestimmten Schwerfälligkeit des Zettelkastens eben dazu führt, dass man wirklich nicht mehr viel anderes machen kann, außer seinen Zettelkasten zu pflegen, denn diese Eigenkomplexität, die damit in Verbindung steht, eben so riesig groß ist. Und bisher zumindest, ich habe den jetzt, vielleicht 4 Monate jetzt, könnte man sagen, ich weiß nicht, 3, 4 Monate so in Benutzung, macht es das viel einfacher. Was auch sehr positiv ist bei TiddlyWiki ist, dass es gibt ein Zusatzplugin, nennt sich TiddlyMap, wo die Verlinkung von Zetteln auch nochmal grafisch dargestellt wird, was auch sehr, sehr schön ist, also auch eine sehr, sehr schöne Ergänzung ist, die nochmal einen anderen Einblick in das eigene Zettelwirrwarr schafft und sehr, sehr gut geeignet ist. Ja, und das war es im Prinzip schon. Also es gibt halt eine Gedächtnisstütze, die mir beim Vergessen hilft und dann beim überraschenden Erinnern, was ja wichtig ist für so Textarbeiter wie unser eins, wie mich und andere. Ansonsten halt verschiedene öffentliche Projekte, an denen ich dann mit beteiligt bin. Und im Wechselspiel zwischen diesen Sachen, darum geht's. Ja, also alles verhältnismäßig unspektakulär, würde ich mal sagen. Und das ist hauptsächlich die Arbeitsweise. Und jo. Ein letzter Bonustrack noch und der Abschluss selbst. Das gibt es im Augenblick noch nicht, aber ist fest geplant. Mein großer Wunsch ist, in diesem Leben nochmal ein Buch zu schreiben. Da spricht dann wahrscheinlich der Moderne aus mir, der zwar in die Zukunft schauen möchte und rausfinden möchte, wie sie wohl aussehen mag, aber gleichzeitig dann eben doch gerne auch mal in Langform aufschreiben möchte, was er sich so gedacht hat und an was er so forscht und so weiter. Und ich will also gerne ein Buch über die Katze-Du-Mafia verfassen und alles, was ich dazugehörig empfinde und so weiter. Die Sache ist aber die, dass das natürlich ein größeres Projekt ist, was auch seine Zeit noch brauchen wird. Und wer weiß, ob das jetzt stattfindet, das weiß ich noch nicht. Es gibt aber auf Penflip einen Anfang, der also noch keinen Inhalt hat, sondern einfach nur ein leeres Projekt darstellt, was mich daran erinnert, dass man da mal was machen müsste. Jedenfalls gibt es auf penflip.com, das ist so ein öffentliches Schreibtool, wo man öffentlich seinen Fortschritt irgendwie zeigen kann und sich dann Feedback einholen kann und das einarbeiten kann und so weiter. Ziemlich nerdy, aber ganz nett. Gibt es eben ein Projekt, wo
ich also probiere, am Buch zu arbeiten. Und zumindest theoretisch, rein ideell gedacht, ist das also ein weiteres Outlet, ein weiterer Part meines Setups, wo ich zur KZU-Mafia Dinge hinschreibe und Dinge herausfinde, denn über das Aufschreiben, über das Artikulieren in dieser Weise würde ja wieder auch neue Emergenz freigesetzt und sich wieder etwas zeigen. Ja, und jetzt kurz dann zum Abschluss, also kurz gesagt, das ist mein Setup, das war jetzt ganz schön lang, glaube ich, das wird wahrscheinlich die längste Folge auf Anchor, die ich je gemacht habe. Es ist also alles eher in seiner Kombination und in seinem Ineinandergreifen und vor allen Dingen eben auch in dem Framework, in dem ich arbeite und an was ich interessiert bin, also der Gegenstand, der interessant ist, wird das also erst irgendwie produktiv und interessant und irgendwie besonders. Die Tools sind die Tools eines Wissensarbeiters, der natürlich bestimmte Ideen hat, wie man arbeiten sollte, kann, muss, vielleicht nicht, aber wie ich zumindest gerne arbeiten möchte im digitalen Raum. Genau, das sind eben die Tools meiner Wahl. Es gibt sicherlich andere, aber das sind meine und sie unterscheiden sich dann am Ende eben dann doch nicht so doll. Ne? Also statt in einen Journal, wo ich also Texte hinschreiben würde, schreibe ich halt in meinem Blog. Statt Interviews zu machen, wie gesagt, nehme ich halt Podcasts mit Leuten auf und untersuche die dann anschließend. Statt irgendwie Leute im Labor zu besuchen, nehme ich halt an Twitter teil, an dem, was in der KZ-Mafia geschieht, sagen wir mal, und so weiter. Und ja, ich habe natürlich genauso ein privates Notizensystem wie alle anderen auch. Dann lese ich und schreibe ich halt. Und dann kommt da halt so ein dünnsches Gerede raus, wie jetzt eben auch. Ja, ich hoffe, das war irgendwie einsichtsreich, aber wie es halt immer so ist, wenn der Magier davon erzählt, wie wir denn jetzt eigentlich wirklich gezaubert wird, stellt man halt meistens fest, dass das gar nicht die Magie ausmacht. Naja, aber ich bin gerne bereit, da auch Fragen zu beantworten auf Twitter oder anderweitig. Auch das gerne nochmal zu verschriftlichen an anderer Stelle, im Blog vielleicht oder so. Denn klar, da sind ja natürlich irgendwie schon kleine, coole Dinge noch mit bei, die ich jetzt gar nicht nennen konnte. Aber im Großen und Ganzen war es das. Gut, dann also bis nächste Mal. Ciao.